wenn man sagt, der hat jetzt aber schon über einen Schellenkönig gelobt, da sehen Sie es, da hat sich das gehalten, Schellenkönig ist die höchste Karten.
Ach, das kommt von Schellenkönig? Ja. Ich hab das nicht oft gehört, aber wann ich es gehört habe, ich glaube, über den schönen König gelobt.
Nein, das ist der Schellenkönig.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Guten Tag, grüß Gott, servus miteinander und habe Dere. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Bayer und ein Halber. Ich bin wie immer euer halber Bayer Johannes Munzinger und mit mir der Orche-König, der Oberbayer, mit mir Dr. Richard Leubel, Chef des Hauses der Bayerischen Geschichte. Schön, dass Sie wieder da sind.
Grüß Gott, Herr Munzinger.
Ich muss sagen, ich habe halt ein bisschen Angst, weil ich fühle mich wie in Vegas, kurz bevor ich Haus und Hof verliere, weil der Herr Dr. Leubel hat vor mir schon ausgebreitet mehrere Kartenspiele, altbayerisches Blatt, so weiß ich, dass wir wenigstens nicht Pokern spielen. Was mir nicht zugute kommt, weil, und ich gebe es gleich am Anfang zu, Kartenspielen ist eine große Schwäche von mir. Und zwar Schwäche im Sinne von, ich kann es nicht. Und zwar, also gar nicht. Ich weiß, wie Texas Hold'em funktioniert und ich kann Uno. Und das war's. Sie sind wahrscheinlich, so wie ich sie einschätze, ein größerer Kattler als ich.
Also deswegen, weil sie das gar nicht können, sind sie ja nur ein halber Bayer und ich bin natürlich ein ganzer Bayer, weil ich der bayerischen Spiele allesamt, na gut, zugegeben, mit Ausnahme vom Tarock, mächtig bin.
Was gibt's denn für bayerische Spiele eigentlich? Ich kenne bloß einen Schafkopf und mein Gott, Tarock spielen wir in Österreich auch. Also ich natürlich ja, nicht, aber mir.
Na, ihr spielt, aber Schafkopf hat jetzt nicht, gell? Haben wir schon mal geredet.
Schafkopf hat der mal nicht, ne?
Ah, ehrlich? Sind also, Sie denn da sicher?
Sicher bin ich mir nicht, weil wie gesagt, ich spiele ja gar nichts. Aber ich hätte zumindest noch nie einen Österreicher gehört, der gesagt hätte, hey, spiel mal Schafkopf. Das war mir noch nicht untergekommen.
Also man sagt, da gibt es gemeinhin die These, dass die Weltkriege da schwer beigetragen haben zur Verbreitung vom Schafkopf und das hat so hier mit uns in die Schützengraben sozusagen drin gestanden. Und da hat es ja nicht nur Kämpfe gegeben, sondern halt auch lange Zeiten des Wartens und da soll sich eben dieses Schafkopf so global in Anführungszeichen verbreitet. Und deswegen kann man sich gut vorstellen, dass man doch in Österreich doch Schafkopf, aber ich weiß auch nicht, muss ich dazu sagen. Aber ja, weil sie gefragt haben, was sind, also ich komme halt deswegen drauf, typisch bayerischen Kartenspiele sind in der Regel ja immer typisch österreichische Kartenspiele, weil wir mit einem Kulturkreis sind. Unsere Kartenspiele und unsere Karten, wie sie schon gesagt haben, das bayerische oder altbayerische Blatt, das wird auch nicht nur in Bayern gespielt, sondern in allen süddeutschen Ländern, in Tschechien, in Österreich auch, weil die mit, aber der Tarock, den, das weiß ich, den hat man in Österreich gespielt oder spielt man wird auch mit unseren Karten, mit diesem altbayerischen Blatt gespielt, Italien, Württemberg, Schweiz, also da ist das absolut heimisch geworden und verdrängt alle anderen Blätter. Also wenn Sie fragen, was ist bayerisch, am Kartenspiel schauen wir das Blatt bayerisch, was sind typisch bayerische Spiele, ich meine das Einstiegsspiel in die, zu den höheren Weihen ist in Bayern oft das Neinhallen, das Kinder gern spielen, das hätte ich bald was gesagt, und die Frauen, also Frauen spielen natürlich alles, aber das Neinland ist so, ja, halt für Jugendliche, unterhalb des jugendlichen Alters.
Dann gibt es ein Spiel namens Watten, habe ich mal sagen lassen.
Watten ist der bayerische Poker, weil da kommt es natürlich viel aufs Blöffen drauf an, gell? Du schaffst ja aus. Heißt es, wenn das Gegenüber geht, heißt es dann, also Karten hinschmeißt, dann werden dem Gewinner 2 Punkte zugeschrieben. Wenn er aber bleibt, dann kriegt der Gewinner 3 Punkte. Das ist, und warten kann ich natürlich, also weil ich halt ausschaffe und sage, gehst, und wenn ich da den glaubhaften Eindruck vermittle, dass ich alle Kritischen da habe, dann geht der andere. Ich kann aber auch gar nichts da haben und dann hat er halt von sich aus
bevor wir gleich komplett in die Regelkunde einsteigen, ich darf gerne mal ein bisschen weiter zurückreisen in die Vergangenheit, nämlich in die Zeit, als die Karten überhaupt aufgekommen sind in Europa. Wann ist das der Fall und woher kommen sie?
Also wir können es ja immer nur aus historischen Quellen schließen. Und da ist es meistens immer dasselbe. Beim Bier ist auch so, das Erste, was sichtbar wird, sind Verbote. Also da werden bestimmte Kartenspiele irgendwo verboten. Beim Bier ist, da wird verboten, dass man außer bestimmten Stoffen irgendwas anderes auch noch einpanscht. Und da ist die früheste Quelle, ist eine Regensburger Quelle von circa 1380. Aber es gibt dann fast zeitgleich Augsburger Verbote und so weiter und so fort. Das hat eigentlich an Anlass geboten zu zwei Theorien, wie das Kartenspiel zu uns kommt. Die eine Theorie ist die weit verbreitete, mit der These, dass aus Italien kämen und dann deswegen halt in Augsburg eine dieser ersten Quellen aufscheinen und dann in Ringsburg. Die hängen ja handelsmäßig eng zusammen und Augsburg ist genauso wie Ringsburg das Tor in den Süden und zum Fernhandel. Dem neigen die meisten Kartenforscher zu. Es gibt wirklich Kartenforscher. Und zwar schon relativ lang, weil dieses, da werden wir noch drauf kommen, weil diese Blätter sind da wichtige historische und kulturhistorische Quelle. Deswegen haben sie da zuerst die Museumskollegen beschäftigt im 19. Jahrhundert und dann halt die Kartenspieler. Also die meisten sagen aus Italien, die wenigsten eigentlich nur der Herr Häusler sagen, da habe ich gesagt, die These deswegen, weil es die schönste ist zumindest, vielleicht ist es falsch, aber es ist die schönste, der sagt, dass die aus den Niederlanden in den Donauraum gekommen sind und stellt die Vermutung an, ob das damit zusammenhängen könnte, dass die Herzöge von Niederbayern in der Zeit um 1400, dass die auch Herzöge bzw. Grafen waren von Flandern, Hennegau, Holland und Seeland. Mhm. Und da hat es natürlich dann einen Austausch gegeben dann, gell? Und ich finde das deswegen so schön, weil also wenn über die niederbayerischen Herzöge das passt eigentlich irgendwie.
Was, aber wie haben diese Karten ausgeschaut? Immer heute kennen wir das französische Blatt, das ist das klassische 2 bis Ass, beziehungsweise Ass bis Kini. Und halt das Altbayerische mit 6, 7, 8, 9, 10 Unterober, Kini und Sau. Was waren das damals für Karten? Das, was haben Sie gesagt, 14. Jahrhundert um den Dreh?
Zu diesem Verbot haben wir halt leider noch keine Karten, aber aus dem Spätmittelalter gibt es dann schon da das eine oder andere Blatt oder es gibt halt Überlieferungen in die Bücher und da sieht man schon gewisse Ähnlichkeiten. Aber es sind zum Beispiel auch diese 36 beziehungsweise 32 Karten, die wir mir haben. Also, lustigerweise werden ja immer noch 36 ausgeliefert, aber brauchst du halt in der Regel nur die 32, weil du die 6er wegschmeißt. Das ist eine Sache aus dem 19. Jahrhundert. Vorher waren das mehr. 56 ist so eine Zahl, 40 Karten hat es auch gegeben. Aber dieses, also was relativ früh festgelegt wird, nämlich schon im 15. Jahrhundert, sind diese Farben, nämlich den Eichel, ein Groß, Herz und Schein. Und wenn Sie mir jetzt da fragen wollen, wo das herkommt.
Das war meine nächste Frage gewesen, was hat es mit diesen, das sind nicht einmal Farben, das sind ja Gegenstände.
Auch da gilt nichts gewiss, weiß man nicht. Aber es gibt eine ansprechende Theorie, die sagt halt, dass die Sachen abgeleitet sind von den Jahreszeiten. Aha. Und das wird halt Gras, wenn es wieder grün wird im Frühjahr und wird das Herz für den Sommer, wenn es heiß ist und die Liebe blüht, der Eichel für den Herbst, weil da die Eicheln geerntet werden. Und die Schellen leitet man dann ab von der Schelle und die Schelle vom Schlitten im Winter, wenn es halt Schlitten fährst. Da.
Das heißt, in Bayern hat sich relativ früh schon rauskristallisiert, dass die sich also nicht in die gleiche Richtung entwickeln wie das französische Blatt mit Pik, Karo, Ass, Herz und was haben wir noch? Kreuz? Aha. Ja, klar. Ja. Also die Bayern sind schnell ihren eigenen Weg gegangen.
Steht was die noch Farben im Mittelalter. Ansonsten gibt's die diversesten Sachen, aber was auch typisch ist für das altbayerische Blatt, sind die sogenannten Hofbeamten. Also sieht man auch wieder, wie wichtig die Beamten
natürlich sind. Ja, ohne die geht gar nichts.
Es geht überhaupt nichts. Also die Ober- und die Unter, die dann vorkommen, die sind da oft mit den Beamtenutensilien.
Sie als Beamter, wo daten Sie sich verorten? Sind Sie eher Ober oder eher Unter?
Ja, wenn Sie mir so fragen, klar, Ober natürlich. die gehören früh auch zum Repertoire und zeichnen dieses altbayerische Blatt aus, weil die gibt's eigentlich nur bei uns. Dieses altbayerische Blatt kommt ja von Augsburg, wo es eigentlich nicht Altbayern ist, sondern damals sind wir selbstständig von Schwaben. München ist ein wichtiger Ort und Ringsburg wird ein wichtiger Ort und bis so 1800 ins 19. Jahrhundert ist halt dann das große Zentrum München.
Mhm. Was haben die gespielt damals? War das schon Schafkopf oder wissen wir überhaupt, was die gespielt haben?
Wenig auch wieder. Es scheint, dass das Tarock oder Tarockart relativ alt ist. Wenn man sich das aber anschaut, also die schriftlichen Quellen, wo das erwähnt ist, sind das relativ einfache Spiele, also so Paarspiele, dass man halt eine gewisse Reihenfolge hat, da sticht halt das obere, sticht das untere, dass man halt Farben sammelt, man kann sich das ein wenig vorstellen, in Kanaster Richtung könnte sein, dass man da halt die Reihungen runterbringt. Aber genau wissen wir es nicht. Beim Schafkopf, das ist eigentlich eine Geschichte, die nach 1800 wirklich losgeht. Ein bisschen anders, wie wir es heute kennen, weil heute ist ja Herz die Trumpffarbe und damals war Schellen die Trumpffarbe.
Aha. Mhm. Weiß man, warum sie das geändert hat?
Nein.
Hat sie das irgendwie einfach mal ausgedacht, dazu übrigens Schein ist das her?
Ja. Daher Kinder, das haben wir noch, die Sprache ist ja noch da. Wenn man sagt, der hat jetzt aber schon über einen Scheinkönig gelobt, da sehen Sie es, da hat sich das gehalten, Scheinkönig ist die höchste Karte.
Ach, das kommt von Schellenkönig?
Ja.
Ich habe das nicht oft gehört, aber wann ich es gehört habe, ich glaube, über den schönen König
nein,
gelobt.
Nein, das ist der Scheinkönig.
Der Scheinkönig?
Über den Scheinkönig.
Ach so, kein Wunder, dass ich es nie verbunden habe, weil der bisschen weiß ich, dass die Reihenfolge im bei den Farben ist Orche, Grä, Herz, Schön.
Ja,
wie soll man darauf kommen, dass der Scheinkönig der höchste ist, wenn das die niedrigste Farbe ist?
Das ist eine gute Frage, die, wenn wir mit Wahrheit lösen, dann kriegen wir die goldene Medaille des Schafkopfverbundes verliehen.
Was ist denn dann eigentlich das erste bayerische Kartenspiel, von dem man ein bisschen was weiß und hat damals schon die Sau an Kini gestochen? Weil das hat mich immer am meisten fasziniert, dass hier das Borstenvieh zum Monarchenmörder erhoben wird.
Nein, weil das ist ja so. Schauen Sie, habe ich noch da eine Sau hergekriegt.
Mhm, schön. Schöne alte Karten, die ist aber ganz schön abgegriffen schon. Was haben wir da für eine Illustration? Da haben wir die Burg Hohenschwangau.
Mhm. Aber wenn Sie mal hinschauen, sehen Sie eine Sau.
Ich sehe keine Sau.
Aber Sie sehen die eine Eichel. Es sind eigentlich zwei, aber das ist ja gespielt nur. Also ist der Zahlenwert eins.
So wie das Ass, die eigentlich die niedrigste Zahl war.
Bei uns auch ist die Sau die niedrigste Karte. Und wird aber dann im Tarock, auch im Schafkopf, eigentlich bei allen bayerischen Spielen, überholt dann quasi die anderen Karten und setzt sie an die Spitze. Weiß man auch nicht so recht, warum, hängt aber sicher damit zusammen, dass diese niederen Zahlenwerte, die verschwinden ja auch.
Wir haben das war meine nächste Frage, weil warum beginnt das mit 1 und dann gibt es eine Pause und geht mit 7 erst wieder oder mit 6 erst wieder los? Was ist denn mit 2, 3, 4 und 5?
Weil also diese älteren Kartenspiele offenbar kartenreicher sind. Ja, wenn Sie an Kanaster zum Beispiel denken, da kann man ja das durchaus brauchen. Das spielt man zwar halt mit den Skatkarten, aber da hat man ja diese Zahlenwerte noch dabei und dann entwickeln sich halt diese Standardspiele und da gehen im Grunde diese niederen Zahlenwerte im Weg um. Das ist schon beim Tarock, was ich nicht brauchen können, der ähnlich ist wie ein Schafkopf, aber komplizierter. Im Grunde ist es so, wie bei vielen Dingen im Leben, der Gang der Dinge geht zur Vereinfachung.
Ja. Und das französische Blatt ist aber immer vollständig geblieben. Die haben nicht wegrationalisiert.
Ja, das ist, vielleicht sind wir mir die besseren Rationalisierer.
Oder ihr könnt es schlechter sein.
Ja, was, das kann auch sein. Eigentlich, glaube ich, sind wir Spezialisten, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Ja, ja,
bei der Sache. Und das ist ja beim Schafkopf heute noch so. Es gibt ja zwei Arten, Schafkopf zu spielen. Das eine ist die, sagen wir mal so, die niederbayerisch-oberbayerische Variante, da speist den langen Schafkopf. In der Oberpfalz speist einen kurzen Schafkopf. Und beim kurzen Schafkopf verschwinden nicht nur die Sechser, sondern da verschwinden auch die Siebener und die Achter. Und die Konsequenz ist, dass das quasi ein Solan ist, weil beim Kennzeichen für einen langen Schafkopf ist, da gibt es mehrere Spielarten. Du spielst zu zwei gegen zwei. Du kannst aber allein gegen die anderen drei spielen. Das ist Solo. Es gibt aber halt auch diese klassischen Sauenspielen. Deswegen kann es übrigens sein, dass die Sau so aufgewertet worden ist, weil beim Schafkopfer, wenn es dein Blatt für Solo nicht langt, also wenn es nicht für Ober und Unter hast, aber vielleicht fünf Trümpf, dann spielst du auf eine andere Sau, wo du die Farbe mit hast. Und das ist aber dann dein Partner. Und das gibt's aber nur beim Langer, theoretisch nur beim Kurzen, weil die sind ja solo an Haus ortet. Da ist quasi von fünf Speyer sind vier Solos. Mhm. Und da sieht man halt die Varianten, die es heute noch gibt. Ich weiß nicht, ob einer das interessiert oder unsere Zuhörer müssen sie beurteilen, dass es ja noch unendliche Untervarianten bei dem Schafkopf gibt oder Sachen, um das aufzuhübschen und spannender zu machen.
Ich kenne nur ein paar Begrifflichkeiten, die bei unserem Pausenhof immer über die Tische geflogen sind.
Ja. Hier ist es los.
Es gibt ein Sie.
Ja.
Der Sie ist, wenn man alle acht unter und alle vier unter und ober hat und damit automatisch alle gewinkt und das darf man ablegen, das Blattl, das wird dann eingerahmt und man wird irgendwie geadelt und kriegt ein Schloss oder so. Schau, ich weiß es nicht genau.
Ich habe es extra für jeden hergekriegt.
Mei, schön. Vier unter.
Das ist ein Blatt aus dem 19. Jahrhundert.
Dann gibt es ein Du. Das ist nicht ganz so gut wie der Sie, aber der Du heißt, dass man alle Stich macht.
Sehr gut, ja.
Dann gibt es einen Ramsch, da wird quasi die Bizarro-Welt, schlecht wird gut und gut wird schlecht und man sollte möglichst gar keinen Stich machen.
Ja.
Und dann beißt er schon aus.
Na, was Sie sicher auch noch kennen, ist der Wenz.
Ah, ich kenne den Begriff, aber ich kann jetzt nicht, also wenn Sie mir jetzt eine Knarre an den Kopf halten und mich zwingen, dass ich sage, was der Wenz genau ist, dann muss ich leider sterben.
Wenn ich jetzt das Stichwort untergib.
Ah, beim Wenz sticht nur der Unter.
Sticht nur der Unter.
Ah, okay.
Ja. Und dann gibt es parallel einen Geier.
Der Geier, der Ober?
Da sticht nur der Ober. Genau dasselbe wie der Wenz. Und dann gibt es noch ein paar Kuriositäten. Das eine ist die Hochzeit.
Das bin ich überfordert.
Die Hochzeit ist sozusagen ein Auflockerer, weil du hast, wenn du einen langen Schafkopf tust, hast du oft das mal Perioden, wo stundenlang kein Solo nicht hergeht. Und bevor du da in die Sau spiele, die ja eigentlich relativ langweilig sind, da ergehst, hat man, um das ein wenig aufzulockern, hat man die Hochzeit eingeführt. Da kannst du nämlich, wenn du nur einen Trumpf hast, bietest du eine Hochzeit an. Und dann kann, wenn einer dabei ist, der sehr gut ist und zum Beispiel 7 Trumpf hat, aber nicht so gut ist, dass er Solo da kann, dann kann der diesen einen Trumpf von dem Hochzeiter annehmen und der gibt ihm sein Fehlblatt zurück. Und die zwei spielen dann automatisch zusammen. Und das kostet aber dann, wenn man beim normalen Gespräch auf ein 20er spielt, das kostet dann 50 Gall.
Mir ist die Einstiegshürde zu groß beim Schafkopf. Ich habe das Gefühl, da musst du erst der Doktorarbeit lesen, damit du weißt, wie das alles eigentlich abbrennt.
Nein, also das dürfen Sie mir glauben, ein Arm mit mir und sie taten es können.
Was darf mir das kosten?
Nein, für die einer darf es nichts kosten, weil dann darf man es halt einmal ausnahmsweise ohne Einsatz
machen. Die Geldfrage war nämlich so eine Sache, die mich immer vom Kartenspielen abgehalten hat. Nicht, weil ich sonst wahnsinnig vernünftig mit dem Geld umgeht, aber... Mein Vater war Skatspieler, war gefürchtet in der Verwandtschaft, vor allem unter meine etwas älteren Cousins, also älter als ich. Und ich kenne nur die Geschichte, wie ich Kind war, hat es geheißen, oh, nicht mit dem Wolfgang Karten spielen, weil mein ältester Cousin hat es vor ihm gelernt, Skaten, aber die Lektion hat einen 50 Mark gekostet.
Ja.
Und weil mein Vater gesagt hat, es wird nur um Geld gespielt, also keine Chance, sonst lernst du das nicht. Und der hat es dann auch gelernt. Aber 50 Mark, das war für mich alles Geld der Welt. Wie ich 6 Jahre alt war, ich doch so viel Geld, werde ich nie sehen in meinem Leben. Und das dann beim Skaten verlieren und damit war es eigentlich gegessen mit mir mit dem Kartenspielen.
Es gab natürlich auch noch eine Zwischenvariante, dass man heute um Pfennig spielt zum Beispiel. Gell?
Aber Pfennig, wie kriegt man heute nur um Pfennig her?
Ja? Ja, stimmt, heute ist es schwierig, aber muss man Spaß haben, wo die schlachten.
Jetzt, Stichwort Sau, dass wir nochmal zurückkommen.
Ja.
Weil das Ass sticht ja auch einen König.
Ja.
Und die Sau sticht einen König. Das scheint ja, dass sie die Franzosen und die Altbayern zusammen haben aus irgendeinem Grund und gesagt haben, hey, weißt du was, jetzt drehen wir das Ganze um und verkehren die Weltordnung. Und tatsächlich, ich habe mir natürlich versucht, ein bisschen schlau zu machen, was mir nicht gelungen ist, aber ein schönes Zitat habe ich gefunden.
Ja.
Nämlich von einem Geistigen und Gelehrten namens Abraham a Sancta Clara, der aber trotzdem Deutsch gesprochen hat. Und der hat geschrieben im Südbayern im 16. Jahrhundert, dass in dem Spiel die Säumerer gelten als ein König. Und die weltliche Ordnung steht beim Kartenspielen deshalb auf dem Kopf. Und deswegen geißelt der Abraham a Sancta Clara dieses Spiel als ein säuisch Spiel.
Das passt zum Abraham Santa Clara, weil das ja sonst auch ein rechter Spielverderber war, als Bußprediger war, der ja angeblich auf dem Wiener Naschmarkt umeinandergegangen ist und Predigten, Bußpredigten und Strafablässe aller zu jeder Zeit und überall angekündigt
also hat. Also wenn du einen lustigen Arm haben willst, dann Abraham lotzt nicht ein.
Ja, nein, besser nicht.
Aber war das bewusst, also haben sie da bewusst die Kartenspieler sowohl in Frankreich als auch in Bayern gedacht, jetzt sagen wir es der Obrigkeit und das Fleiß machen wir jetzt die niedrigste Karten zur besten?
Also sagen einige Forscher, dass das da tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Andere sagen wieder, dass es halt einfach mit einem Systemwechsel im Spiel zusammenhängt. Und mit Variationen. Also wir wissen mal, was wir sicher wissen, ist, dass das Politische in die Spielkarten natürlich immer eine Rolle gespielt hat. Ich habe da ein paar Beispiele da. Wenn wir das zum Beispiel anschauen, auch aus einem alten Blatt, das noch 18. Jahrhundert ist, haben wir wieder, was wir ja schon gesagt haben, das, die höchste Karte ist der Schenkini.
Schenkini sitzt in teurem Ornat, im schönen grünen Brokatmantel. Mit Purpurmantel natürlich, sitzt auf einer bayerischen Raute.
Also das bayerische Wappen haben wir da. Und jetzt passen Sie auf, jetzt blau die schnell durch. Was ist das?
Der Grün-Graskönig, der Gräkini, der hat doch bestimmt irgendeinen speziellen Namen, oder es hat doch jede Karte irgendeinen speziellen Namen.
Nein, der nicht.
Der Gräkini, der sitzt beinfrei da. Also der scheint es nicht gereicht zu haben, dass er sich die Beine komplett bedeckt.
Und was hat er noch nicht?
Ist das ein Narrenszepter, das der in der Hand hat?
Nein, das ist nur ein wenig falsch dargestellt. Aber was hat er im Gegensatz zum Schenkini?
Also kein Bayernwappen auf jeden Fall.
Weil Schenkini ist 60, nur der kriegt das
bayerische Wappen.
Also das ist eine politische Aussage natürlich, der bayerische König ist der Hexte. Dann im 19. Jahrhundert gibt es die Protestkarte, dass der Herzkönig oft als Ludwig II. Dargestellt wird. Das ist das Blatt, das dann die Monarchisten sprechen. Die auch sagen, der Ludwig II. Ist umgebracht worden, die diese recht unwahrscheinliche Theorie verbreiten. Aber das ist sehr präsent, das zeigt auch das. Und ein wunderbares Beispiel für politische Blätter, das habe ich da, das sind zwei Karten, zwei Kriegskarten. Die eine ist von 1915 und die zweite Karte ist von 1918. Und da sind zwei Karten, sind nicht mehr gleich, nämlich die zwei.
Archekini, also damals war der Archekini schon der höchste Kini, nehme ich an, hat den Scheinkini übertrumpft. Ja. Übertrumpft. Ja. Ja, da haben wir links den Kaiser Wilhelm und rechts, Prinz Leopold von Bayern, ist der neue Schenkini. Was wollten uns die Herrschaften damit sagen, dass der Kaiser Wilhelm vom Prinz Leopold von Bayern abgelöst wird?
Ja, weil das ist, der Prinz Leopold hat den Frieden von Brest-Litovsk, also den Sonderfrieden mit Russland 1917, erfolgreich ausgehandelt. Und alle wollten ja damals einen Frieden, jeder hat gesehen, der Krieg führt zu nichts, außer zu Unheil. Und dann hat man aber dem Hohenzollern, die ja recht militaristisch waren, die preußischen Könige, denen hat man das nicht zutraut, dass der einen Frieden aushandelt. Aber nachdem er das schon bewiesen hat, hat man es an Prinz Leopold von Bayern zutraut. Das ist ja ein Affront, sondern das Gleiche, gell? Der schon auf die Revolutionszeit...
Ein Säuspiel, wirklich.
Ja, genau. Und also auch, weil man sagt, was steckt so in die Spielkarten drin, wenn Sie das zum Beispiel anschauen, auch 19. Jahrhundert, das ist für uns immer wichtig, weil man im Grunde da schon ein wenig erkennen kann, wo sind die touristischen Orte in Bayern.
Befreiungshalle zu Kelheim. Ja. Der Daus, das ist eine Sau, oder?
Der Daus ist eine Sau, ja, genau.
Heißt die Sau Sau, weil es einfach fast Daus rückwärts gelesen wird? Das war absurd.
Nein, also da gibt es die Theorie, aber wie gesagt, ich kann es ja noch nicht beschwören, ob es stimmt, dass der Preis bei den Schafkopfturnieren, der Trostpreis, eine Sau war.
Was dafür spricht, dass der erste Preis ganz schön gut gewesen sein muss, weil eine Sau ist ja kein schlechter Preis eigentlich.
Der muss durch gewesen sein. Da steht man halt eine Verbindung her zur letzten Karte. Also das ist noch die Zeit, wo die Sau nicht die Hexte war, sondern die letzte. Und dass das so gelaufen ist. Aber ich glaub da nicht recht drauf. Ich bin eher ein Freund von den Theorien, die halt sagen, es gibt Systemwechsel, Spielwechsel und dann deutet man halt auch die Karten letztlich um. Aber da, wenn Sie schauen, also ist schon interessant, Passau ist übrigens auch dabei, Ringsburg ist natürlich dabei, der Bayerische Wald, gell?
Freiung vom Wald auf dem Eichelsechser,
da schon. Da haben wir schon geredet. Freiung, selbst Freiung bezeichnet sich vorm Wald.
Ich hab's damals schon gesagt, jeder verteidigt den Wald, dass er eigentlich so schön ist, aber dazugehören mich dann auch wieder.
Ja. Freiung sieht sich halt vor dem Böhmerwald gelegen. Gell? Also ja, jeder wie er meint. Da sieht man halt, ja, dass die Kultur, dass die Herrschaftskultur, dass dieses Kartenblatt beeinflusst. Ein schönes Beispiel ist der Papageno, der kommt in Rengsburg in das Kartenblatt hinein.
Der Schikaneder, der alte Spätzl- und Libretto-Schreiber von genau, Mozart, meinen
Sie. Der sitzt in Rengsburg und kennt den Kartenhersteller im Stadt am Hof und sorgt dafür, dass der Papageno, der Vogelhändler, als Großober, passt ja, in das Kartenspiel da aufgenommen wird.
Ich habe das Gefühl, das ist die Folge, wo wir am öftesten die Antwort zu hören bekommen von Ihnen, das wissen wir halt nicht.
Klar.
Aber auf die Gefahr hin, dass Sie das gleich wieder sagen, stelle ich die Frage trotzdem, warum heißt Schafkopf Schafkopf?
Weiß ich nicht.
Aber irgendeine Idee haben sie doch immer. Sie haben doch immer irgendeine komische Idee.
Also ich kann halt nur sagen, was manche sagen. Die sagen, das heißt deswegen so, weil es am Fass, und das war damals das Schaf, gespielt worden ist. Andere sagen, dass sie das auch vom Preis her leitet. Ich glaube, da ist die Lösung noch nicht gefunden. Aber das werden wir irgendwann wissen, aber heute nicht.
Was ist Ihre Lieblingstheorie?
Ich glaube, das kann ich stimmen für den.
Und wissen wir wenigstens beim Schafkopf, wo es herkommt, wo es zum ersten Mal gespielt worden ist?
Ja, seit Neuestem eigentlich. Man hat eigentlich gesagt, der Schafkopf wandert von Franken her nach Altbayern. Wir machen ja eine Ausstellung bei uns, Saustichtt König, da haben wir das wieder, ab 31. Mai 2025. Und da haben wir natürlich nachgeforscht und da haben wir gesehen, dass also die Schafkopfspielen im 19. Jahrhundert auch in Altbayern schon stark verbreitet ist, in Franken.
Aber es ist jetzt nicht so, dass man, wie man glauben kann, dass das schon vor Hunderten von Jahren gespielt worden ist. Es ist relativ jung
noch. Wir wissen, dass das erst im 19. Jahrhundert wirklich aufkommt.
Aber es hat ja also gefühlt alle anderen Spiele verdrängt, weil jetzt von den anderen, also vom Schafkopf her zumindest was, und ich weiß, was Schmier eine heißt. Aber ich weiß überhaupt nichts über Tarockieren zum Beispiel.
Also der Tarock ist fast ausgestorben, den spielen nur noch ganz
wenig. Weil alle bloß nur Schafkopf spielen wahrscheinlich.
Ja, oder halt Gameboy 7-8. Weil es hat ja so eine Phase gegeben, da hat es ja geheißen, auch Schafkopf stirbt aus, weil die jungen Leute das nicht mehr spielen. Jetzt höre ich allerdings, dass sie allerorts, das war dann auch ihr Scheiß, allerorts Schafkopf-Lehrgruppen zusammenfinden.
Wie gesagt, ich habe das ja durchlebt, wie der Boom gekommen ist und wir alle, meine Altersgenossen, Schafkopf gespielt haben. Und ich pack's auf, ich check's nicht und ich mag's auch nicht checken.
Wenn's so
ich,
ist.
Ich bin also ein richtiger Banause, was das Kartenspiel
angeht. Das werde ich ja nicht umbringen, Herr Munzinger, wenn sie nicht Schafkopf verkümmert.
Ja, was ich an Geld gespart habe, dadurch, dass ich nämlich nicht beim Schafkopf die ganze Zeit ausziehen lasse.
Ja, das total. Weiß man nicht, vielleicht hätten sie ja gewonnen.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Wieso? Letztlich ist auch der Schafkopf ein Glücksspiel.
Wie lange kennen Sie mich? Also, ich kenne ja Leute, die schwören Daten, dass Schafkopf reines Können ist.
Nein, wenn sie lauter 7 und 8 kriegen, dann können sie so gut Schafkopf erkennen, wie es mengt.
Kann man dann nicht einen Ramp spielen?
Ja, wenn man spielt, dann stimmt, ja, kann man auch spielen. Also haben aber auch wie wieder recht, weil wenn sie laufend lauter 7 und 8 kriegen, das können sie nicht beeinflussen. Dann spielen sie einen Ramp schon nach einem anderen. Aber nur, weil sie Glück gehabt haben.
Aber ich merke schon, der Schafkopf ist ja Ihr Hauptkartenspiel, oder?
Ja, schau.
Darten Sie sich als guten Spieler bezeichnen?
Ich bin, glaube ich, eher ein intuitiver Spieler. Ich bin also keiner von denen, die alle die Spielstände wissen und die Augen mit sind oder so. Das ist mir ehrlich gesagt blöd. Ich bin einer, der intuitiv spielt. Ich tue auch oft, dass man recht die Hund, sagt man beim Schafkopf, also schlechte Spiele. Und ich bin dann immer bestrebt, eine gewisse Mitte zu finden, weil wenn ich lauter Hund tue, dann verliere ich natürlich. Und wenn ich mich strategisch ein wenig zusammenreiße, dann gewinne ich und meistens gewinne ich.
Also ganz intuitiv strategisch spielen.
Genau.
Hä?
Ein Oxymoron.
Ich werde nicht schlau aus dieser Schafkopf. Ich werde nicht schlau draus. Was ist so schön gerade am Schafkopf im Vergleich zu anderen Spielen? Warum machen sie das so gern?
Ja, der Schafkopf ist halt schon was, sage ich einmal, was du über dein Blatt hinaus wachsen kannst. Gell? Einfach, wenn du das so im Gefühl hast, im Gefühl, dass jetzt wenn es mit einem Unterauge kennt, weil es vielleicht 3 oder 4 Sachen dazu hast. Das trauen sie vielleicht nicht zum Spielen. Dann so klassische Schafkopfer sagen, nie, ist der Wahnsinn. Und wenn das aber passt und die stehen da gut und du gewinnst sowas, da denkst du wochenlang an dieses Match dran. Das ist das, was Schafkopfer auszeichnet.
Ist das auch das, was das bayerische Kartenspiel an sich auszeichnet oder gibt es gar keine großen Unterschiede zwischen einem bayerischen oder einem französischen Kartenspieler?
Mei, weiß ich nicht. Also da bin ich zu wenig mit französischen Kartenspielern zusammengekommen. Aber so, also dieses Mitleben, dieses, wie vorher gesagt, dieses Blöffen. Also ich kann mir vorstellen, dass zwischen dem US-Kartenspieler und dem bayerischen Kartenspieler, dass da mehr Gemeinsamkeiten gibt wie zwischen dem bayerischen und dem französischen Kartenspieler. Aber ist zugegeben eine reine gefühlsmäßige Theorie.
Und es gehört natürlich zum großen Dreiklang, also zum großen Zweiklang in Bayern, gehört der dritte Klang als Schafkopf dazu, nämlich Bier, Wirtshaus und Katteln.
Unbedingt die Geselligkeit im Wirtshaus und dass halt dann da auch mal deftig hergeht. Früher hat es ja immer noch einen Brunzkattler gegeben.
Ein Brunzkattler?
Ja, wenn einer auf die Toilette gehen
müssen. Ah, Biesel. Dann ist einer eingesprungen.
Genau, dann ist der Brunzkattler eingesprungen.
Hat man den extra mitgenommen und hat der hat sonst nicht mitspielen dürfen oder wie?
Nein, wie ist das gelaufen? Man hat sich halt mal so eine Spielerrunde, die sitzt sich dann da drin und dann gesellen sich Zuschauer dazu, die manche nicht mögen, aber manche mögen es und dann, wenn einer da sitzt, tust du dich selber auch leicht, weil manchmal sitzt du da und sagst, ich muss jetzt aufs Klo, aber ich muss jetzt durchhalten.
Stichwort durchhalten, ich habe gelesen, der Weltrekord im Dauerkartenspielen wird gehalten von einer Runde Schafkopfer, die irgendwie was 190 Minuten gespielt haben am Stück, die werden auch einen Bunzkartler dabei haben. Wahrscheinlich.
Wenn er erlaubt war. Also ich habe ihn nicht gewusst, muss ich sagen, aber hätte ich vermutet, dass das der Schafkopf ist.
Ja, also ich bin nach wie vor skeptisch. Also ich habe das Gefühl, es ist alles Anglerlatein für mich oder beziehungsweise Kartlerlatein oder Schafkopflatein. Aber vielleicht pokern wir doch nochmal miteinander, oder?
Freilich. Aber mit einem bayerischen Blatt. Das geht nämlich auch.
Wie geht das? Oh ja, gut, einfach auf Karten auseinander wahrscheinlich.
Ja, müssen sie eigentlich gar nicht. Du kannst ja auch Full House, kannst wenn du lauter Großen hast, hast du Full House. Wenn du der Straße hast, geht's, was weiß ich, vom 7. auf zu mit Unterober. Also ganz leicht.
Na gut, vielleicht lasse ich mich doch nochmal überreden. So grabe ich meine letzten Pfennig beieinander und die verliere dann an Sie, Herr Dr. Leubel. Wo spielen Sie dann? Also Sie spielen wahrscheinlich nicht online, sondern Sie spielen nur im Wirtshaus, wie es gehört.
Freilich, wir haben eine Regensburger Schafkopfrunde und so einmal im Monat kommen wir zusammen und spielen wir und haben alle miteinander recht die Freude
dran. Also dann, wenn ihr in Regensburg seid, halt die Augen offen und die Ohren offen. Vielleicht, wenn ihr im Wirtshaus seid, seht ihr Dr. Richard Leubel, wie er ganz intuitiv und strategisch seine Feinde vernichtet beim Kartenspielen. In diesem Sinne, dann mögen die Karten mit euch sein und euch das Glück im Holz sein, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Ein Bayer und ein Halber. Mit mir, eurem halben Bayer, Johannes Munzinger und mit dem vollen Bayer, Dr. Richard Leubel. Schön, dass ihr wieder da waren.
Dankeschön, ein schöner Tag mit
China. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche: Johannes Munzinger und Dr. Richard Leubel. Konzept: Dr. Richard Leubel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion: Johannes Munzinger. Produktion: Anja Kurz. Sprecherin: Katharina Czawa. Mit Musik von Score Squad über Soundtaxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.